Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Götterfunken, der Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie und mir gegenüber sitzt heute wieder Jen.
Hallo.
Und wir sind natürlich wieder mit einem wachen Blick auf das digitale Europa heute thematisch dabei.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute uns ein Thema vorgenommen, das die Brüsseler Blase und die Weltmärkte gleichermaßen in Atem hält. Es geht um künstliche Intelligenz. Man hört ja oft, die USA, die haben die Innovation, China hat die Daten und Europa hat die Regulierung. Wir fragen uns heute, stimmt das oder haben wir in diesem globalen Wettlauf eine ganz eigene Vielfalt? Vielleicht sogar eine überlegene Strategie.
Ja, wir gehen da heute mal ein bisschen tiefer in die Thematik rein, klären aber auch erstmal, was ist KI eigentlich? Wo hilft die uns im Alltag? Wo wird sie uns aber auch gefährlich? Dann schauen wir uns den europäischen Ansatz an, also den berühmten AI Act. Da gibt es ja auch schon eine Folge zu, wenn ihr mal ein bisschen runterscrollt, findet ihr die auch. Und ja, danach werfen wir dann schließlich auch einen Blick auf die nackten Zahlen. Also wie wettbewerbsfähig sind wir denn überhaupt im Vergleich zu Giganten, ja, wie DeepSeek aus China oder auch beispielsweise OpenAI aus den USA? Also, schnallt euch an, wird eine intensive Reise durch die Welt der Algorithmen.
Ja, genau. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz grundlegend an, denn KI ist ja mittlerweile ein Schlagwort für alles Mögliche. Aber was ist sie genau im Kern?
Ja, KI, also künstliche Intelligenz, da geht es im Kern darum, dass Maschinen menschliche Fähigkeiten wie Lernen, Planen und Kreativität imitieren. Und diese Systeme, die verarbeiten gigantische Datenmengen. Also vielleicht, um mal eine Zahl zu nennen, im letzten Jahr wurden weltweit 181 Zettabyte an Daten generiert. Ich konnte mit der Zahl gar nichts anfangen.
Ich
konnte
auch
mir
nicht.
Da ja gar nichts vorstellen. Wahrscheinlich geht es euch genauso, die uns gerade zuhören. Es ist eine 181 mit 21 Nullen.
Wow.
Also eine ganze Menge. Und KI nutzt halt diese Daten, um Muster zu erkennen und auch um Probleme beispielsweise zu lösen.
Ja, und das ist keine Science Fiction mehr. Im Alltag nutzen wir es nämlich ständig. Zum Beispiel, wenn wir unser Smartphone per Gesichtserkennung entsperren, wenn wir Sprachmodelle für die Recherche nutzen oder wenn uns Apps personalisierte Kaufvorschläge machen. KI kann die Gesundheitsversorgung verbessern, den Straßenverkehr sicherer machen und uns helfen, Produkte langlebiger und kostengünstiger zu gestalten.
Ich habe da eine kleine Anekdote aus meinem privaten Leben, meinem privaten Umfeld, und zwar, wie man KI auch immer nutzt. Also ganz oft, wenn man irgendwie Probleme hat und dann rede ich mit Freunden darüber, fragen die immer, hast du schon mal ChatGPT gefragt?
Ja, bei uns heißt der schon Chatty, ne?
Hat ja, Chatty, Chat Abi nennt man den auch. Aber das ist so, das hat sich so schnell eingebürgert. Also vor einem Jahr war das noch nicht so extrem. Und jetzt ist es wirklich so, sagen Sie, hast du schon Chatty gefragt?
Ja, jeder so. Zweite Griff fast, ne?
Ja.
Manchmal.
So. Oder hier, ich habe, weiß ich nicht, ich hatte letztens einen Fleck auf dem Rock, habe ich auch erstmal ChatGPT gefragt. Naja, egal. So eine kleine Anekdote. Beginnen wir aber mal mit diesem wichtigen Teil, auch gerade für unsere Hörer und Hörerinnen. Ihr vielleicht, wenn ihr das so ein bisschen kritischer einordnet, dann merkt ihr halt auch, KI hat eine dunkle Seite. Also es gibt auch wirklich diese 10 zentralen Gefahren, die von KI ausgehen, die wir ernst nehmen müssen. Und eine der subtilsten ist jetzt zum Beispiel auch die Verzerrung. Da ist es so, dass KI aus menschlichen Daten lernt und dann halt unsere Vorurteile auch irgendwie widerspiegeln kann. Und das kann dann dazu führen, dass Algorithmen bei Jobeinstellungen oder auch bei Kreditvergaben Menschen aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder auch Alter diskriminieren.
Ja, und dann gibt es ja noch wirklich handfeste Vorfälle. Also einige von euch haben das bestimmt schon mal mitbekommen. Zum Beispiel vielleicht auch gesehen, wie KI-generierte Robocalls die Stimme von beispielsweise Präsident Joe Biden imitieren, um Wähler in den USA davon abzuhalten, zur Wahl zu gehen, zum Beispiel. Das sind sogenannte Deepfakes. Trump spricht ja auch ganz häufig davon, aber ich denke, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, der redet viel.
Ja, das, die sogenannten Deepfakes sind manipulierte Bilder, Videos oder Audioaufnahmen, die Polarisierung und Wahlmanipulation fördern können.
Ja, und das ist auch absolut kein theoretisches Problem mehr. Wir können uns auch mal das Fallbeispiel Rumänien aus dem Jahr 2024 mal ein bisschen genauer anschauen, weil das zeigt uns tatsächlich auch in erschreckender Deutlichkeit, wie schnell eine Demokratie durch eben gezielte Manipulation ins Wanken geraten kann. Bei der dortigen Präsidentenwahl, da tauchte plötzlich ein bis dahin fast, ja, völlig unbekannter rechtsextremer Kandidat aus dem Nichts auf. Und ja, erhielt eine überraschend hohe Anzahl an Stimmen. Ist halt auch die Frage, wie war das denn überhaupt möglich? Also Quellen beschreiben das so, dass es so ein massives koordiniertes Vorgehen auch war. Also rund 25.000 TikTok-Accounts, mutmaßlich aus Russland, die fluteten die Plattform halt mit Lügen und auch Fake News über die Konkurrenz, um die Algorithmen halt auch gezielt zu manipulieren. Und parallel dazu gab es etwa 85.000 Cyberangriffe, um diesen Wahlprozess halt auch zu stören. Und auch auf Facebook war das Ausmaß gigantisch. Über 3.600 verschiedene politische Werbeanzeigen für diesen Kandidaten erreichten dann ja mehr als 148 Millionen Menschen. Und was da besonders perfide war, war halt auch, dass Verschwörungstheorien verbreitet wurden. Also auch gegen Minderheiten wurde gehetzt und passend zu unserem heutigen Thema. Massenhaft Deepfakes eben auch eingesetzt. Und das alles geschah ohne Kennzeichnung als Werbung oder Kennzeichnung als KI, was denn irgendwie gerade Kennzeichnung als Werbung klar gegen rumänisches Wahlrecht ja, verstößt oder halt auch gegen die Richtlinien der Plattform selbst. Und diese ganzen Internetriesen, die gaben zwar an, dass sie die Konten löschen, aber Sicherheitsexperten betonen in den Quellen auch immer, dass diese Maßnahmen bei solchen Mengen an Posts bei weitem nicht ausreichen. Also kann man sich ja mal vorstellen, wenn man auf TikTok auch unterwegs ist und scrollt, das ist ja ohne Ende. Also es geht ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wenn man das meldet, muss das erstmal geprüft werden. Und das wird nicht einmal am Tag passieren oder nicht fünfmal am Tag. Also ich weiß nicht, wie viele Millionen oder vielleicht auch Milliarden Menschen heutzutage auch schon TikTok jetzt als Beispiel nutzen und wie viele davon was melden. Also da muss man auch erstmal hinterherkommen. Und das ist natürlich super, super schwierig. Im Fall Rumänien war die Konsequenz aber beispiellos. Das oberste rumänische Gericht erklärte die Wahl dann für ungültig und ordnete auch eine Wiederholung an. Und das zeigt uns doch, wenn wir Social Media als einzige Informationsquelle nutzen, ohne den Ursprung kritisch zu prüfen, wird unsere digitale Freiheit auch zur Gefahr für die reale Demokratie. Da würde ich auch nochmal vielleicht ja einladen, euch die Folge, ich glaube Folge 62 war das, Check Your Shorts anzuhören. Da haben wir nämlich auch nochmal einen Schulworkshop explizit dazu auch, also eigentlich warum sich Jugendliche durch Social Media radikalisieren, aber da sind auch KI und Deepfakes ein ganz, ganz großes Thema und auch Wahlmanipulation gab es ja auch schon öfter, auch beim Brexit war das auch ein ganz, ganz großes Problem. Aber wieder weg von den Wahlen, das war jetzt so ein kleiner Exkurs hier gerade. Ein weiteres Problem sind auch die Halluzinationen, also KI-Systeme, die können auch faktenfrei erfinden, die dabei aber erstmal total plausibel klingen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Foto-App ein Gesicht falsch zuordnet, dann ist das erstmal ärgerlich so. Aber wenn wir uns vorstellen, eine ja, medizinische Anwendung auf Basis ja, falscher Quellen stellt eine Diagnose, dann ist das nicht mehr ärgerlich, weil dann kann das tödlich enden.
Ja, und was ich auch noch ganz wichtig finde, was wir nicht vergessen sollten, sind die ökologischen Kosten. Na, das Training eines einzigen großen Sprachmodells zum Beispiel, das kann das Fünffache der CO2-Emissionen eines Autos über dessen gesamte Lebensdauer ausstoßen. Und die Rechenzentren, die ja auch genutzt werden, um KI zu trainieren und Daten einzuspeisen und so weiter und so fort, die verbrauchen Millionen Liter an Wasser zur Kühlung. Na, wir sehen also, KI ist zwar ein mächtiges Werkzeug, aber eben auch mit sehr scharfen Kanten.
Um diesen Gefahren dann auch zu begegnen, hat Europa halt diesen AI-Act auch verabschiedet, also die weltweit erste, ja, umfassende Gesetzgebung für KI. Aber Jen, ist es nicht eigentlich genau das, was Kritiker sagen? Also regulieren wir uns da nicht zu Tode?
Das ist die große Debatte. Der europäische Ansatz ist risikobasiert. Es gibt 4 Stufen. Anwendungen mit minimalem Risiko wie Spamfilter bleiben fast unberührt. Aber Hochrisikosysteme, etwa an der kritischen Infrastruktur, im Bildungswesen oder im Personalwesen, müssen strenge Anforderungen an Transparenz, Dokumentation und menschliche Aufsicht erfüllen, ja.
Ja, und manche Dinge sind einfach auch komplett verboten, zum Beispiel Social Scoring, also Systeme, die das soziale Verhalten von Bürger, Bürgerinnen bewerten, wie wir es teilweise aus anderen Weltregionen auch hören. Auch biometrische Identifizierung durch Behörden im öffentlichen Raum ist grundsätzlich untersagt. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, wie ich mir jetzt ein Leben vorstellen würde, wenn wir dieses Social Scoring hätten, wenn ich jetzt irgendwie draußen unterwegs bin und dann kann sich keiner von uns freisprechen, dass wir vielleicht mal bei einer roten Ampel rübergelaufen sind oder vielleicht den Kaugummi schnell mal irgendwie an den Rand gespuckt haben. Und da würden wir schon irgendwie Minuspunkte kriegen. Und dann, ich glaube, das ist ja in China ganz extrem, dann dürfen sie zum Beispiel bestimmte Hotelketten nicht mehr besuchen oder bestimmte Upgrades irgendwie können sie dann nicht mehr. Also, ja,
Dann doch schon ein großer Eingriff, ja.
sehr, sehr groß.
Ja, das Ziel der EU ist es ja, ein Ökosystem des Vertrauens zu schaffen. Also die Idee dahinter, ne, wenn die Menschen der Technik vertrauen, dann werden sie sie auch im großen Stil nutzen. Und das Gesetz soll halt sicherstellen, dass KI-Systeme sicher sind und Grundrechte wahren.
Es gibt aber auch Widerstand. Also viele europäische Unternehmen warnen wirklich vor massiver Bürokratie, die besonders kleine Firmen belasten könnte. Die EU hat deshalb bereits reagiert und auch Fristen angepasst oder halt Leitlinien präzisiert, um die Umsetzung ja irgendwie auch praktikabler zu machen. Also man versucht irgendwie dieses Gleichgewicht zwischen Innovation und auch Schutz zu halten.
Okay, kommen wir zum harten wirtschaftlichen Vergleich. Wo stehen wir? Das Accenture AI Progress Barometer, also so ein halbjährlicher Index, der die KI-Reife von rund 3000 der weltweit größten Unternehmen misst und bewertet das auf einer Skala von 0 bis 100, wie gut Firmen halt künstliche Intelligenz in ihre Geschäftsmodelle und Abläufe integrieren können. Und von Juni 2026 gibt es hier ein paar spannende Einblicke.
Vielleicht mal eine gute Nachricht vorweg. Europa gewinnt auf jeden Fall an Dynamik. In den letzten 6 Monaten haben europäische Firmen ihre KI-Readiness, so nennt man das auch, um 1,6 Punkte gesteigert, während die USA nur um 1,1 Punkte zulegen. Aber müssen wir auch ehrlich sein, das absolute Niveau in Nordamerika liegt bei 48,9 Punkten und wir in Europa stehen halt bei 43,1.
Ja, was mich wirklich besorgt, ist der sogenannte Longtail in Europa. Unsere Top-Unternehmen sind fast gleich auf mit den Amerikanern. Aber die kleineren Firmen hinken dramatisch hinterher, mit einer Lücke von über 7 Punkten zu vergleichbaren US-Unternehmen. Wenn der Mittelstand den Anschluss verliert, wird es für den Standort brenzlig.
Ja, besonders Deutschland scheint da irgendwie auf der Stelle zu treten und stagniert halt laut Accenture bei 41,2 Punkten. Länder wie Frankreich oder auch das Vereinigte Königreich, die machen da deutlich schnellere Fortschritte.
Ja, und es gibt ja noch diese Weckrufe aus dem Ausland, ne? Das chinesische Unternehmen DeepSeek hat neulich gezeigt, dass man zum Beispiel hocheffiziente Sprachmodelle sehr viel kostengünstiger entwickeln kann als bislang angenommen. Das setzt die etablierten US-Player natürlich unter Druck, zeigt aber auch Europa, es geht nicht nur um Milliardenbudgets, sondern um kluge Algorithmen und Daten.
Europa hat aber auch Trümpfe in der Hand. Also wir sind stark bei Business-to-Business-Anwendungen im Maschinenbau, in der Landwirtschaft auch oder in der grünen Kreislaufwirtschaft. Das sind Bereiche, in denen wir KI nutzen können, um Produktionsqualität zu steigern und auch Energie zu sparen.
Das bringt uns zu einer sehr inspirierenden Sichtweise von Dr. Peter Bobbert vom Marburger Bund. Er sagt, den ersten Wettlauf, wer die Technik entwickelt und die Plattform beherrscht, den haben wir gegen die USA und China verloren.
Aber er sagt auch, der zweite Wettlauf, der beginnt gerade erst. Dabei geht es darum, wie bringt man die KI so in den Alltag, dass sie den Menschen halt auch wirklich nützt. Zum Beispiel in der Medizin. In China wird bereits an sogenannten AI-Hospitals geforscht. Ja, in Europa könnte das so diesen Goldstandard bringen oder setzen für auch eine wertegebundene oder patientenorientierte KI.
Ja, er spricht auch von drei Säulen des Vertrauens: Kompetenz, also Qualität, Integrität, Datenschutz und Wohlgesonnenheit. Wohlgesonnenheit bedeutet, dass die KI nicht nur wirtschaftlichen Interessen dient, sondern dem Wohl des Patienten. Sie soll den Ärzten den Rücken von Bürokratie freihalten, damit wieder mehr Zeit für das Menschliche bleibt.
Damit das klappt, müssen wir aber unsere Hausaufgaben machen, wie in der Schule also damals. Wir brauchen massive Investitionen in eigene Rechenzentren, Chips und Datenräume, um halt auch nicht von ausländischen Giganten abhängig zu bleiben. Und wir brauchen auch einen kulturellen Wandel, also weg vom reflexhaften Abwehren von Innovationen hin zum aktiven Erproben im Alltag.
Also, Amelie, was ist unser Fazit?
Ja, also Europa hat eine Chance, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Also nicht, indem wir versuchen, irgendwie das bessere Silicon Valley zu werden, sondern indem wir irgendwie die vertrauenswürdige oder vertrauenswürdigste KI der Welt bauen. Dieser AI Act, das ist auch dafür wirklich ein Baustein oder ein Baustein einer viel größeren Strategie, die auch Investitionen und Forschung umfasst. Wir haben jetzt aber auch viel über Wirtschaft und Medizin gesprochen. Natürlich auch ein spannendes Thema, aber wir wollen ja auch über Europas Zukunft reden. Also müssen wir auch dahin schauen, wo Zukunft gestaltet wird, nämlich in die Schulen. Jen, man hat so das Gefühl, dass wir dort gerade die nächste Revolution ausrufen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, ganz genau. Und ich finde, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Wir haben nämlich in den letzten 40 Jahren viele solche Ankündigungen gehört, vom Computer bis zum Beamer, die den Unterricht oft eher belastet als revolutioniert haben. Aber bei der KI ist das, glaube ich, anders. Experten sagen nämlich, eine Schule ohne Lehrer wird in Zukunft eine schlechte Schule sein, aber eine Schule ohne KI eben auch.
Das klingt natürlich nach einem massiven Rollenwechsel für die Lehrkräfte. KI ist hier nicht nur ein technisches Spielzeug, sondern halt auch ein Werkzeug zur Individualisierung. Also stellt man sich mal eine Klasse mit 25 Schülern vor, die alle irgendwie ein unterschiedliches Lerntempo haben, und so ist es ja auch wirklich. Eine KI kann Texte in Echtzeit in einfache Sprache übersetzen oder auch Matheaufgaben an die persönlichen Interessen der Schüler anpassen.
Und sie gibt natürlich auch sofortiges Feedback. Man muss nicht mehr tagelang warten, bis der Lehrer den Aufsatz korrigiert hat. Aber, und hier kommen wir zur Medienkompetenz, das birgt auch enorme Gefahren. Wenn ein Schüler die KI einfach die Hausaufgaben schreiben lässt, ohne sich selbst mit dem Stoff auseinanderzusetzen, wird der Lernprozess komplett untergraben. Das Motto muss lauten, be a learner, not a finisher.
Auch hier nochmal, ich habe es schon mal erwähnt, Folge 62 mit Check Your Shorts, aber hört da wirklich auch nochmal rein, da sprechen wir das nämlich auch an. Und wir waren ja jetzt auch dieses Jahr schon einige Male mit diesem Workshop unterwegs. Und auch vielleicht so eine kleine Anekdote, ich erlaube den Schüler und Schülerinnen auch, dass sie KI nutzen können für eine Aufgabe, weil ich es auch gerade spannend finde, wie sie mit KI umgehen. Ich sage aber auch von vornherein, passt auf, lest euch das nochmal durch. Ich bin natürlich im Thema drin und dementsprechend kriege ich das auch irgendwie relativ schnell, fahre ich raus oder höre ich raus, ob das jetzt KI war oder nicht, und ich merke auch, ob die sich das nochmal durchgelesen haben oder nicht. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Das merken die Schüler und Schülerinnen aber irgendwie auch. Also wenn man oft mit denen darüber redet, dann sind die auch gewollt, dass sie sich das selbst nochmal durchlesen und selbst auch nochmal ein bisschen dahinter setzen. Also ich finde, KI ist prinzipiell gut, können sie nutzen, aber man muss ihnen halt auch wirklich deutlich machen, dass sie sich das selbst auch nochmal irgendwie durchlesen und damit auseinandersetzen, um das eben auch richtig zu lernen. Und genau deshalb wird KI-Kompetenz jetzt auch zu einem zentralen Teil dieser Medienkompetenz. Also es reicht nicht mehr, dass man Medien nur noch sachgerecht nutzt, also man muss sie wirklich kritisch hinterfragen können. Und auch ein wunderbares Beispiel aus den Quellen ist die Geschichte über Thomas Manns Buddenbrooks. Also ChatGPT hat da irgendwie auf eine Anfrage eine täuschend echte Anekdote über eine Figur namens Hanno erfunden, die im Buch gar nicht so vorkommt.
Ja, genau, das ist der Punkt. Wir müssen unseren Kindern eben beibringen, Informationen kritisch zu prüfen und die Grenzen der Technologie zu erkennen. Und die Medienkompetenz im KI-Zeitalter umfasst heute vier Säulen: KI-Wissen, KI-Kritik, die gezielte Nutzung und sogar die Fähigkeit zur Entwicklung eigener Anwendungen.
Das ist aber auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Also wir riskieren, dass die Kluft zwischen leistungsstarken und schwächeren Schüler, Schülerinnen noch größer wird, wenn nicht alle den gleichen Zugang und die gleiche Schulung erhalten. Also KI darf nicht dazu führen, dass wir uns isolieren oder isoliert vor Bildschirme setzen, weil diese soziale Interaktion und auch diese menschliche Führung durch eben Lehrkräfte, die müssen im Zentrum bleiben.
Ja, Europa muss hier agil reagieren. Wir müssen Prüfungsformate überdenken. ChatGPT hat schließlich schon das bayerische Abitur bestanden. KI muss selbst zum Unterrichtsthema werden, damit Schüler verstehen, wer ein Interesse an Desinformation hat und wie Algorithmen uns beeinflussen.
Ja, ich würde sagen, das war ein starkes Plädoyer jetzt zum Schluss. Bildung und Medienkompetenz sind das Immunsystem unserer digitalen Demokratie, könnte man auch sagen. Und wenn wir das in Europa richtig anpacken, dann ist der zweite Wettlauf, von dem wir vorhin auch schon gesprochen hatten, mehr als nur ein wirtschaftliches Ziel, sondern auch vielmehr dann ein gesellschaftliches Versprechen schlussendlich.
Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal, wenn die Götterfunken wieder sprühen. Aber vorher wollen wir ja noch jemanden grüßen, richtig?
Oh Gott, ja, oh Gott, das habe ich ja. Ich grüße meine griechischen Freunde.
Ja, ich grüße alle Künstler, die noch selber denken, die kreativ sind, die vielleicht nicht mit KI arbeiten und ja, die aufgrund dessen halt einfach ja noch etwas Eigenes schaffen. Also mein Gruß
Ja.
geht raus an alle Künstler.
Ich tausche meinen Gruß, der geht auch damit raus. Das finde ich einen viel besseren Gruß, passend zur Folge. Ansonsten auch passend zur Folge, könnt ihr gerne mal auf auf unseren Social Media Seiten vorbeischauen. Sei es jetzt Instagram, Facebook, aber speziell vielleicht auch YouTube. Da haben wir nämlich auch ein paar Videos dazu, waren mit Experten, Expertinnen im Gespräch. Gerade wie KI ja uns beeinflusst oder auch Wahlen beeinflusst. Schaut da gerne mal vorbei, da findet ihr auf jeden Fall eine spannende Diskussion zu. Und ja, wie schon gesagt, hören wir uns nächste Woche. Macht's gut und denkt dran, bleibt kritisch. Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.